SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesem Mittagsteam. Der zweite Schweizer Bildungsbericht, Grundlage für die großen bildungspolitischen Entscheide, zeigt:
Wenn ich als Maßstab nehme das Interesse des Auslands, würde ich sagen, wir sind gut.
Sagt Staatssekretär De Lambrogio. Wo wir noch besser werden können, fragen wir im Tagesgespräch den Bildungsforscher und Verfasser des Berichts, Stefan Wolter. Die weiteren Themen: Die Schweiz muss ihre Entwicklungshilfe politischer einsetzen, zum Beispiel in Mali oder Südsudan, kritisiert die OECD. In Indien ist die Kinderlähmung ausgerottet. Das hätte die Verantwortliche der WHO nie gedacht.
I would have probably said India will be the last place that we succeed.
Die indische Erfolgsgeschichte. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Den Nachrichtenüberblick hat Pascal Schmitz.
Die Schweiz hat im Jahr 2012 2,7 Milliarden Franken für die öffentliche Entwicklungshilfe ausgegeben. Dies steht in einem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Damit sei die Schweiz ein mittelgroßer Geldgeber. Die Schweiz investiere 0,4% ihres Bruttonationaleinkommens für diese Aufgabe. Die Zahl der Schulkinder in der Schweiz ist auf einem historischen Tiefstand. Noch nie gab es im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung so wenige Schüler. Dies geht aus dem zweiten schweizerischen Bildungsbericht hervor. In den nächsten Jahren dürfte es aber wieder mehr Schüler geben. Weiter zeigt der Bericht, dass die Bevölkerung immer besser gebildet ist. Jeder dritte Erwachsene hat heute einen Hochschulabschluss oder höhere Berufsbildung. Die Europäische Union hat ein Gespräch mit der Schweiz über das geplante Stromabkommen abgesagt. Das hat Radio SRF in Brüssel erfahren. Die Verhandlungen werden derzeit auf technischer Ebene geführt und sollen fast fertig sein. Die EU will das Abkommen aber erst unterzeichnen, wenn auch eine Lösung der institutionellen Fragen zwischen der EU und der Schweiz vorliegt. Nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative wolle man das weitere Vorgehen im Fall des Stromabkommens nun neu analysieren, so eine Sprecherin. Die Schweiz beteiligt sich an einer Kampagne des Europarats, die Rassismus und Diskriminierungen im Internet bekämpfen will. Im Fokus stehen dabei Jugendliche. Ihnen will die Kampagne zeigen, welches Ausmaß Beschimpfungen auf Internetplattformen haben können. Wer zum Beispiel auf Facebook und Twitter über Homosexuelle oder Ausländer herziehe, verstoße gegen Menschenrechte. Die Kampagne des Europarats will Jugendlichen auch zeigen, wie man auf solche Beschimpfungen am besten reagiert. Der Spezialchemiekonzern Clariant steigt aus einem Wassergeschäft in Südafrika aus. Die Sparte mit 210 Mitarbeitern verkauft Clariant an eine dort ansässige Firma für 34 Millionen Franken. Das heißt es in einer Mitteilung von Clariant. Das Wasserbehandlungsgeschäft umfasst unter anderem die Trinkwasseraufbereitung für zahlreiche afrikanische Gemeinden. Die Banken in Österreich werden sich nicht an den Kosten der Liquidation der hochverschuldeten Bank Hypo Alpe Adria beteiligen. Das hat der österreichische Finanzminister Spindelegger bekannt gegeben. Die Banken hatten argumentiert, es sei nicht genug Zeit geblieben, um die Bilanzen von Hypo Alpe Adria zu analysieren. Es wird nun geprüft, ob der österreichische Staat die Kosten für die Liquidation in der Höhe von geschätzten 19 Milliarden Euro übernehmen muss. Die britische Großbank Barclays will bis zu 12.000 Stellen streichen. Laut der Bank sollen allein in Großbritannien 7.000 Stellen dem Rotstift zum Opfer fallen. In erster Linie solle das Investmentbanking verkleinert werden. Gleichzeitig hat die Bank die Bonuszahlungen erhöht. Der Chef von Barclays sagte, wenn die Bank die besten Talente beschäftigen wolle, müssten entsprechende Saläre bezahlt werden. Barclays war in den letzten Jahren öfter in die Schlagzeilen geraten, so unter anderem wegen Lohnexzessen in den Chefetagen. Nord- und Südkorea planen Gespräche zwischen hochrangigen Regierungsvertretern. Das Treffen solle morgen in einem Grenzort stattfinden, hieß es vom südkoreanischen Verteidigungsministerium. Zum Inhalt der Gespräche gebe es keine festgelegte Agenda. Jedoch dürfte es unter anderem um die Wiedervereinigung von Familien gehen, die in den 50er Jahren während des Koreakriegs getrennt wurden. Die amerikanische Filmschauspielerin Shirley Temple ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das hat ihre Familie bekannt gegeben. Temple hatte vor allem Erfolg als Kind in den 1930er Jahren. In ihren Filmrollen sang und tanzte sie oft. Ihre berühmtesten Filme hießen «The Little Strabble» und «The Little Princess». Bereits mit 21 Jahren zog sich Temple aus dem Filmgeschäft zurück und betätigte sich später politisch. Beim FC Sion kommt es erneut zu einem Trainerwechsel. Nach der Heimniederlage gegen Lausanne hat Sions Präsident Christian Constantin den Franzosen Laurent Rousset entlassen. Das meldet die Zeitung Le Matin. Wer neuer Trainer wird, ist zurzeit noch offen.
Und so geht es weiter hier im Rendezvous. Die Schweiz ist ein kleines Land, aber ein großzügiges. 3 Milliarden US-Dollar Entwicklungsgelder hat sie 2012 gespendet. Verunsicherung beim Baggerbauer in Bühl. Wenn es um Kontingente geht, hofft der Baumaschinenhersteller auf kulante Behörden. Und sowieso.
Il faut savoir que c'est beaucoup plus facile pour une entreprise d'engager des gens qui sont déjà intégrés dans la région.
Schon jetzt nehme das Unternehmen lieber Angestellte aus der Schweiz. In Österreich macht die Regierung die Rechnung ohne den Wirt, genauer ohne die Banken.
Ja, das ist enttäuscht. Es war das von der Taskforce präferierte Modell.
Jetzt müssen die Steuerzahler dafür büßen. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.350 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 22,44 gehandelt, der Dollar zu 89,57 Rappen. Das Wetter. Heute scheint oft die Sonne. In der Nacht und morgen früh bringen dichte Wolken im Norden etwas Regen und Schnee. Tagsüber wird es wieder sonniger. Die Höchstwerte liegen bei rund 8 Grad. Im Süden wird es morgen Nachmittag 14 Grad mild.
Können Maturanden auch in Zukunft ohne Prüfung an den Schweizer Hochschulen studieren? Und wie weit kommt man mit der Lehre? Solchen Fragen geht der zweite Bildungsbericht Schweiz nach. Inlandredaktor Raphael von Matt hat einen Überblick.
300 Seiten dick ist er, der zweite Schweizer Bildungsbericht. Eine Vielzahl von Grafiken, Tabellen und Themen. Definitiv keine leichte Gute-Nacht-Lektüre. Aber für Mauro Dell'Ambrogio, den Staatssekretär für Bildung, ein bedeutendes Buch.
Ja, das ist die wichtigste wissenschaftliche Grundlage für alle politischen Entscheidungen, die Bund und Kantonen im Bildungswesen allgemein zu treffen haben.
Vom Kindergarten über die Primarschule und die Sekundarstufe bis zu den Hochschulen beleuchtet der Bericht, wie sich die verschiedenen Schulstufen entwickeln. So ist etwa zu lesen, dass über 900.000 Schülerinnen und Schüler die Volksschule besuchen, dass die Schweiz gut 90.000 Lehrerinnen und Lehrer beschäftigt oder dass heute jeder dritte Erwachsene über einen Hochschulabschluss oder einen Abschluss der höheren Berufsbildung verfügt. In Auftrag gegeben haben den Bildungsbericht Bund und Kantone. Kantonsvertreter Christoph Eimann, der Präsident der Erziehungsdirektorenkonferenz, ist erfreut über das Ergebnis.
Für mich persönlich ist es wichtig zu sehen, dass wir gut unterwegs sind mit der Integration von jungen Menschen, die nicht bei uns geboren sind, und dass wir gut unterwegs sind auch hinsichtlich der Berufsabschlüsse unserer Bevölkerung.
Das bedeutet aber nicht, dass alle Probleme gelöst seien. Etwa bei der Zahl jener, die einen Lehrabschluss haben oder eine Matura, also bei der sogenannten Sekundarstufe 2.
Es gibt Handlungsbedarf, doch. Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass 95% unserer Bevölkerung im entsprechenden Alter einen Abschluss auf der Sekundarstufe 2 haben soll. Da sind wir noch nicht ganz an diesem Ziel. Das ist ein Beispiel, wo wir unsere Ziele noch nicht erreicht haben.
Statt bei 95% steht man hier bei 92%. Ein zweiter Problembereich ist der Zugang zu den Hochschulen. Bisher können alle Maturandinnen und Maturanden ohne Aufnahmeprüfung an jeder Schweizer Uni studieren. Doch seit Jahren klagen die Hochschulen, dass nicht alle angehenden Studenten das nötige Rüstzeug für ein Studium mitbrächten. Auch hier sieht der Bericht Handlungsbedarf. Konkrete Massnahmen schlägt er aber keine vor. Bund und Kantone werden den Bildungsbericht nun noch genau studieren. Den Zielen, die man sich im ersten Bildungsbericht 2010 gesteckt hat, sei man näher gekommen, sagt Staatssekretär Dell'Ambrogio. Seine Bilanz fällt deshalb positiv aus.
Wenn ich als Maßstab nehme das Interesse des Auslands, also wie viele ausländische Delegationen zu uns kommen, um unser Bildungswesen zu besuchen und zu studieren, würde ich sagen, wir sind gut.
Bei aller Zufriedenheit, auf den 300 Seiten zeigt der Bildungsbericht auch noch genügend Bereiche, in denen das Bildungswesen noch besser werden kann.
Raphael von Matt. Und den zweiten Schweizer Bildungsbericht blättern wir detaillierter durch. Um eins, auch genau im Hinblick darauf, was sich im Schweizer Bildungswesen in den letzten 4 Jahren getan hat und was noch besser werden könnte. Welche Konsequenzen wird das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative auf den Arbeitsmarkt haben? Unser Bericht aus dem Kanton Freiburg zeigt eine mögliche Folge. Erste Unternehmen überlegen sich, Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Der Baggerbauer Liebherr in Bühl zum Beispiel. Patrick Mühlhauser.
In der Fabrik der Firma Liebherr Maschinen in Bühl.
Ja, Liebherr Maschinen in Bühl beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Produktion, mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Komponenten, Dieselmotoren, Gasmotoren,
sagt Arno Dallheimer, Leiter Produktion bei Liebherr Maschinen. Die Tochterfirma in Bühl produziert Diesel- und Gasmotoren für die internen Gesellschaften der Liebherr Firmengruppe.
Im weitesten Sinne Baumaschinen und Krane.
Die Liebherr Firmengruppe gehört mit 9 Milliarden Euro Umsatz zu den ganz großen Baumaschinenherstellerinnen der Welt. Bereits heute beschäftigt die Tochterfirma Liebherr Maschinen in Bühl 1000 Leute, fast die Hälfte davon Ausländer. Nur wenige Tage vor der Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative wurde ein massiver Ausbau des Standortes Bühl angekündigt. Bühl habe sich durchgesetzt gegen Länder wie Rumänien, Polen oder Deutschland.
Für den Standort Bühl spricht natürlich die komplette Standortkompetenz, die wir hier haben. Wir haben die Entwicklung und wir haben auch Produktionsinfrastruktur,
sagt Arno Dallheimer. Denn die Motoren sind das Herzstück der Liebherr-Baumaschinen und bilden somit den Grundstein für den Erfolg des Unternehmens. Die Einführung von Kontingenten für Ausländer, wie es die Initiative vorsieht, stellt Liebherr Maschinen in Bühl vor Probleme. Direktor Claude Ambrosini weilt in Frankreich und zeigt sich am Telefon besorgt.
On risque de tomber dans une très très grande bürokratie.
Er befürchtet viel bürokratischen Aufwand. Die große Frage für ihn sei, wie werden die Ausländerkontingente auf die Kantone und Unternehmen verteilt? Claude Ambrosini hofft, wie vor der Einführung der Personenfreizügigkeit, auf einen gewissen Pragmatismus der Behörden.
Die haben immer trouver un certain pragmatisme et qui nous ont toujours aidé à pouvoir trouver des solutions à ce genre de problème.
Claude Ambrosini betont, dass man bei gleicher Qualifikation immer hiesige Kandidaten bevorzuge.
Il faut savoir que c'est beaucoup plus facile pour une entreprise d'engager des gens qui sont déjà intégrés dans la région.
Es sei für ein Unternehmen besser, Leute zu engagieren, die hier verwurzelt seien. Allerdings brauche Liebherr Maschinen in Bühl sehr spezialisierte Fachleute und Ingenieure.
Alors évidemment, cette libre circulation, elle nous facilitait la tâche, parce qu'on pouvait très rapidement prendre une décision.
Dank der Personenfreizügigkeit habe man diese Leute rasch anstellen können. In Zukunft, fürchtet Claude Ambrosini von Liebherr Maschinen in Bühl, könnten Firmen im Ausland ihnen diese Leute wegschnappen. Von den heute fast 300 Ingenieuren sind immerhin 200 Ausländer, vorwiegend aus Europa.
Pour l'avenir, si on devait se retrouver dans une situation qui nous permettrait pas d'engager les gens qui permettent de développer nos produits, on se retrouverait devant une situation qui pourrait nous conduire à ouvrir des bureaux d'ingénieurs à l'étranger.
Wenn sein Unternehmen in Zukunft in der Schweiz nicht genügend Ingenieure anstellen könne, sagt Claude Ambrosini, Direktor von Liebherr Maschinen in Bühl, dann müsse er im Ausland ein Ingenieurbüro eröffnen. Ohne den Trumpf Personenfreizügigkeit wird es also schwierig werden für den Standort Bühl.
Patrick Mühlhauser. Rendezvous, es ist gleich 12:45. Wenn ihr die Personenfreizügigkeit nicht auf Kroatien ausdehnt, dann könnt ihr nicht mehr an den gemeinsamen Forschungs- und Bildungsprogrammen teilnehmen. Das ist die Botschaft der EU an die Schweiz im Poker um die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Forscherinnen und Forscher in der Schweiz sind beunruhigt, denn bisher haben sie stark profitiert von den gemeinsamen Forschungsprogrammen. Christian von Burg.
Urs Baltensberger vom Paul-Scherrer-Institut arbeitet nicht in einem, nein, gleich in 5 EU-Forschungsprojekten mit. An seinem Labor für Atmosphärenchemie werden beispielsweise die Auswirkungen von Feinstaub und Ozon erforscht. Derzeit läuft die Ausschreibung für die nächsten EU-Forschungsprojekte. Aber er sei sehr verunsichert, sagt Baltensberger.
Wir überlegen uns, ob wir diese doch erheblichen Vorbereitungsarbeiten, die wir in die Bereitstellung neuer Anträge stecken sollen in den nächsten Monaten, ob das jetzt sich wirklich für uns am Ende auszahlt oder nicht.
Es geht um die Periode 2014 bis 2020, die jetzt auf einmal zur Disposition steht. Um einen großen Teil der Gelder für die 55 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die unter Baltensberger im Labor arbeiten. In vielen anderen Schweizer Forschungsinstituten sehe es derzeit ähnlich aus.
Ich bin auch Professor an der ETH und ich kenne da viele Leute, die auch in viele solche EU-Projekte involviert sind. Also ich bin beileibe kein Einzelfall.
Das bestätigt auch Daniel Höchli, der Direktor der Geschäftsstelle des Schweizerischen Nationalfonds.
Die Verunsicherung ist groß, weil bereits Ausschreibungen laufen für Projekteingaben.
Und weil die Schweiz bisher stark profitiert hat von den Geldern aus der EU. Die Schweiz zahlt zwar auch ein in den europaweiten Fördertopf, bezieht aber etwa einen Drittel mehr, als sie einzahlt. Wäre die Schweiz nicht mehr dabei beim Forschungsprogramm, könnte sie sich zwar schon noch an gemeinsamen Projekten beteiligen, sagt Höchli, aber
vermutlich könnten Schweizer Forschende nicht größere Projekte koordinieren, was sie heute können, sondern nur in Projekten mitarbeiten. Zudem könnten die Schweizer Forschenden nicht mehr zusätzliches Geld holen, was ihnen heute möglich ist.
Aber nicht das Geld alleine ist entscheidend, sondern auch der Wettstreit um die besten Köpfe. Und falls die Wissenschaft wegen der Kontingente nicht mehr genügend gute Leute aus dem Ausland bekomme, dann sei das gefährlich, sagt der Rektor der Universität Basel, Antonio Loprieno.
Die Konsequenzen ist ein Verlust an Bedeutung wissenschaftlicher Art, ein Verlust an Bedeutung wirtschaftlicher Art. Das wäre eigentlich ein Gang in die Mittelmäßigkeit. Und davor kann man nur Angst haben.
An den Hochschulen der Schweiz geht derzeit also die Angst um. Wie es mit den EU-Forschungsprogrammen weitergeht, das wird eine der drängendsten Fragen sein, die der Bundesrat in Brüssel besprechen wird.
Die österreichische Regierung hat sich verrechnet, und zwar massiv. Und Indien feiert einen unglaublichen Erfolg. Doch zuerst dies. Die Schweiz bekommt für ihre Entwicklungshilfe grundsätzlich gute Noten. Aber das Zeugnis der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit, OECD, enthält auch Kritik. Mit Geld allein sei es nicht getan. Die Schweiz müsse sich politisch mehr engagieren und für mehr Transparenz sorgen. Was das heißt, weiß Maren Peters.
Konkret fordert die OECD stärkeres politisches Engagement der Schweiz in fragilen Staaten Afrikas wie Mali, der Zentralafrikanischen Republik oder Südsudan. Erik Solheim, der Chef des OECD-Entwicklungsausschusses.
In particular, Switzerland should do more in the fragile states, states with violence and civil wars.
Um mehr politische Führung übernehmen zu können, müsse sich die Schweizer Entwicklungspolitik aber auf weniger Länder und weniger Projekte konzentrieren, fordert OECD-Chefprüfer Erik Solheim.
If you want to lead, you have to focus in on a few nations. I mean, you cannot lead everywhere in the world, not even the United States of America.
Nicht mal die Großmacht USA könne schließlich überall führen. Da schwingt der alte Vorwurf der OECD mit, die Schweiz verzettle sich zu sehr mit ihrer Entwicklungspolitik, setze keinen klaren Fokus und büße dadurch an Wirkung ein. Martin Dahinden, noch Direktor der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA, weist die Kritik zurück.
Wir setzen eigene Akzente. Ich glaube nicht, dass die Anzahl der Länder, in denen wir tätig sind, das Entscheidende ist.
Auch den Vorwurf, die Schweiz mache Entwicklungspolitik nach dem Gießkannenprinzip, will er nicht auf sich sitzen lassen. Schließlich habe die Schweiz zum ersten Mal überhaupt eine klare Gesamtstrategie.
Also stärker Armutsfokus, Antworten auf globale Probleme und ein stärkeres Engagement in fragilen Kontexten, in Ländern, wo der Staat zerfällt und Konflikte bestehen.
Vielleicht ist diese neue Strategie einfach noch nicht angekommen bei der OECD. Schwächen in der Kommunikation sind ein weiterer Kritikpunkt im neuen OECD-Bericht. So bleibe oft im Dunkeln, wie die Direktion für Entwicklung arbeite und was sie erreiche, sagt Erik Solheim.
We always encourage complete transparency in every aspect, and it's very, very important with transparency with all sort of business contracts.
In Sachen Transparenz sieht die OECD immerhin Fortschritte. Seit Mitte vergangenen Jahres veröffentlicht die DEZA Aufträge im Wert von über 500.000 Franken im Internet. Das sei ein Anfang, mehr aber auch nicht, moniert der unabhängige Entwicklungsexperte Jan Stiefel von IDEAS, einem Verband, der sich für mehr Transparenz einsetzt. Tatsächlich nehme es die Entwicklungsdirektion mit der Transparenz bei der Auftragsvergabe noch nicht sehr genau.
Etwa 2/3 der Aufträge in den letzten Jahren sind jeweils freihändig vergeben, also unter der Hand.
Stiefel nennt das ein Riesel- und Sickersystem und spricht von kartellartigen Strukturen, von denen nur wenige große Hilfsorganisationen profitierten. Kleine Organisationen, inklusive seiner eigenen, hätten kaum eine Chance, an Aufträge zu kommen. DEZA-Direktor da hinten sieht sich dagegen auf der sicheren Seite.
Das kann ich nicht nachvollziehen. Da besteht kein Handlungsbedarf.
Alle Ausschreibungen seien gesetzeskonform erfolgt. Im internationalen Vergleich schneidet die Schweiz nicht gut ab. In einer im Herbst vorgestellten Transparenzstudie des Netzwerks Publish What You Fund landet sie abgeschlagen auf Platz 44 von 67 untersuchten Geberländern. Es bleibt offenbar doch noch einiges zu tun.
Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Ihren Bericht und die ganze Sendung finden Sie auch im Internet auf srf.ch/rendezvous. Das ist bitter für die österreichische Regierung. 2009 hat sie die Bank Hypo Alpe Adria vor dem Konkurs gerettet. Der Staat übernahm das marode Finanzinstitut damals in der Hoffnung, Österreichs Banken würden sich an der Rettung beteiligen. Doch jetzt ist klar, diese denken nicht daran. Er zahle doch nicht für Wahnsinnige, so ein Banker. Der Staat muss die Schulden nun also selber schultern. Und das wird für Österreichs Steuerzahler teuer. Sehr teuer sogar. Joe Schelbert.
Jetzt also doch. 5 Milliarden Euro hat die Republik Österreich seit der Notverstaatlichung der Hypo vor gut 4 Jahren schon in die Bank eingeschossen, immer in der Hoffnung, das Ende doch noch abwenden zu können. Doch gestern Abend lehnten Österreichs Großbanken eine Mitfinanzierung der Hypo ab, zur Enttäuschung von Finanzminister Spindlecker.
Ja, das ist enttäuscht. Es war das von der Taskforce präferierte Modell. Das geht jetzt nicht. Es muss man einfach den Tatsachen ins Auge blicken und versuchen, die nächstbeste Lösung heranzuziehen.
Den Tatsachen ins Auge blicken, das heißt die Auslagerung der riskanten Guthaben in eine Anstalt, wie sich der Finanzminister ausdrückte. Eine völlige Insolvenz, so die Regierung, käme noch teurer. Jetzt sind es vielleicht 16, 19, vielleicht 21 Milliarden, noch weiß man es nicht genau, was das alles kosten wird. Dies bei einem Budget von rund 65 Milliarden. Sicher, ein paar gepfändete Einfamilienhäuser in Südosteuropa können noch verkauft werden, aber das meiste sind fiktive Werte, die kaum noch etwas einbringen. Golfanlagen, Hotelresorts, angefangene Überbauungen, Tausende von Autos und ganze Lastwagenflotten, die zerfallen oder vor sich hinrosten, ohne Aussicht auf irgendwelche Einnahmen, sodass die Anleihen der Bank nie zurückbezahlt werden können. Das muss jetzt der österreichische Steuerzahler übernehmen. Und Österreichs Schuldenstand wird auf einen Schlag um einen 2-stelligen Milliardenbetrag steigen und die Regierung zu massiven Sparrunden zwingen, um einigermaßen Maastricht-gerechte Budgets zu erstellen. Die Geldverbrennung, die das Land auch politisch erschüttern wird, geht auf die Politik des verstorbenen Kärntner Landeshauptmanns Haider zurück. Und wohl auch, aber das werden Gerichte entscheiden, auf mangelnde Aufsicht. Haider missbrauchte die ehemalige Kärntner Landesbank quasi als Bankomat, organisierte Brotenspiele, schickte nahe Vertraute in die Bankführung und träumte sich die Landesbank zu einem Big Player im internationalen Bankengeschäft. Der Name wurde geändert, ausländisches Kapital geholt, die Expansion in Südosteuropa vorangetrieben. Und meist war auch Korruption, Misswirtschaft und Betrug dabei. Bilanzen wurden frisiert, Gewinne ausgewiesen, als sich schon Milliardenverluste anhäuften. Jetzt kommt die Rechnung.
Musik. Indien feiert seine kleine Sensation. Endlich ist das Land mit mehr als einer Milliarde Menschen befreit von Kinderlähmung. In den letzten 3 Jahren wurde kein einziger Fall von Polio mehr gemeldet. Noch vor wenigen Jahren hielt das niemand für möglich. Die Regierung in Delhi hat heute deshalb zum großen Fest gerufen. Ostasien-Korrespondentin Karin Wenger über die indische Erfolgsgeschichte.
Mit kleinen Schritten, gestützt auf Krücken, bewegt sich Chandansari vorwärts. Der Englischlehrer ist 30 Jahre alt. Die Kinderlähmung hat sein linkes Bein erschlafen lassen. Er zieht es hinter sich her.
When I was 2 or 3 years old, I was become totally numb.
Als ich 2 oder 3 Jahre alt war, wurde mein Körper komplett gefühlslos. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Meine Mutter brachte mich zu einem Quacksalber und der gab mir eine Spritze. Das Medikament verschlimmerte meine Situation noch und ein Teil meines Körpers blieb für immer gelähmt. Das war 1986. Das nationale Polio-Impfprogramm wurde eben erst gestartet. Viele entlegene Dörfer wie jenes von Chand im armen Gliedstaat Bihar im Osten des Landes hat es noch nicht erreicht. Bis 2009 seien jedoch beinahe alle Kinder unter 5 Jahren geimpft worden, sagt Pradeep Halder, der in Indien alle Impfprogramme koordiniert. In einem Land mit 1,2 Milliarden Einwohnern sei das eine Herkulesaufgabe, sagt der Regierungsbeamte und zeigt auf Fotos auf seinem Computer.
This is a river. This is a road. So there is no bridge. There is no road transport. So she has to come to a remote place to vaccinate. So she's.
Hier sehen wir einen Fluss. Darüber ist ein Seil gespannt. Eine Frau mit einem Impfkoffer gleitet am Seil über den Fluss, um die Dörfer auf der anderen Seite zu erreichen. Und hier haben wir ein anderes Impfteam, das per Elefant die Impfstoffe verteilt. Man kann sich nicht vorstellen, welche Strapazen unsere mehr als 2 Millionen Mitarbeiter durchgemacht haben, um auch die entlegensten Gebiete zu erreichen. Doch obwohl man unterdessen die meisten Kinder geimpft hatte, wurden noch 2009 die Hälfte aller Poliofälle weltweit in Indien registriert. Die indische Regierung stand vor einem Rätsel.
Why we are not able to eradicate? Where are the things? So we realized that it's.
Wir fragten uns, wieso sind wir nicht fähig, die Kinderlähmung auszurotten? Dann merkten wir, dass die meisten Neuerkrankungen unter Migranten zu finden waren. So begannen wir, Leute in Bussen, auf Bahnstationen, auf Baustellen und in Ziegeleien zu impfen. Zudem entwickelten wir einen neuen Impfstoff, der viel effizienter war. Damit war der Durchbruch geschafft. Die Neuerkrankungen nahmen laufend ab und seit 3 Jahren nun wurde in Indien kein neuer Fall von Kinderlähmung registriert. Das komme einer Sensation gleich, sagt Shona Bari, die Sprecherin für Poliobekämpfung bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf.
If you had called me 5 years ago and said, can India eradicate polio and when is it going to eradicate polio? I would have probably said India will be the last place that we succeed.
Hätten Sie mich vor 5 Jahren angerufen und gefragt, kann Indien Polio ausrotten und bis wann, hätte ich gesagt, Indien wird das letzte Land auf der Welt sein, das die Kinderlähmung besiegt. Jetzt hat es die Regierung geschafft. Das setzt ein Zeichen für die ganze Welt. Wir wissen jetzt, dass es möglich ist, Kinder überall zu erreichen und zu impfen, gegen Polio und gegen andere Krankheiten. Chand, für den das Impfprogramm zu spät kam, freut sich über den Erfolg in seinem Land. Er selbst habe gelernt, mit seiner Behinderung zu leben, aber etwas sei schmerzlich.
Some people, when they see me, they think I always need something.
Wenn mich manche Leute sehen, glauben sie, sie müssen mir helfen oder mich bemitleiden. Ich wünsche mir, dass sie mich einfach als ganz normalen Menschen betrachten.
Der Bericht von Karin Wenger. Gleich eins. Wir bilden uns gleich weiter hier, wie es um das Bildungsland Schweiz bestellt ist. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Pascal Schmitz.
Die Schweiz hat im Jahr 2012 2,7 Milliarden Franken für die öffentliche Entwicklungshilfe ausgegeben. Dies steht in einem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Die Zahl der Schulkinder in der Schweiz ist auf einem historischen Tiefstand. Noch nie gab es im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung so wenige Schüler. Dies geht aus dem zweiten schweizerischen Bildungsbericht hervor. Die Europäische Union hat ein Gespräch mit der Schweiz über das geplante Stromabkommen abgesagt. Das hat Radio SRF in Brüssel erfahren. Nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative wolle man das weitere Vorgehen im Fall des Stromabkommens nun neu analysieren, so eine Sprecherin.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.